NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bohrmann. Worüber reden wir? Wir reden eigentlich über etwas, was jeden angeht, nämlich die Frage, wie wollen wir miteinander wohnen, wie wollen wir miteinander leben? Und mit dem Wir ist die junge Generation und auch die alte Generation gemeint, das Leben von Jung und Alt unter einem Dach. Darüber wollen wir reden. Hintergrund, früher gehörte es zur Normalität, die Großfamilie, da lebten Kinder, Eltern und Großeltern miteinander, sie lebten zusammen. Das Statistische Bundesamt hat heute veröffentlicht, seit 1995 ist die geringe Anzahl der Haushalte mit drei oder mehr Generationen um 40% gesunken. Also da stirbt ein Modell und dann stellt sich die Frage, was kommt denn jetzt? Mehr Generationenhäuser, jung und alt, zwar keine Familie, aber unter einem Dach, gibt es doch die Sehnsucht nach dem Miteinander zwischen den Generationen. Und was erwarten denn die Älteren, wenn sie mit den Jungen leben? Und was erhoffen sich die Jungen, wenn sie mit den Älteren leben? Ja, geht das denn überhaupt? Ich bin sicher, Sie haben sich darüber auch schon Gedanken gemacht. Dann rufen Sie uns an. Womöglich leben Sie in solch einer Situation mit Alt oder mit Jung unter einem Dach. Dann rufen Sie uns auch an. Wir sind gespannt, wie das geht bei Ihnen. 0800 441 777.
Es ist einfach belebend, wenn Kinder im Haus sind und alle Generationen durchgemischt sind.
Vorteile könnte es haben, man ist nicht alleine. Es gibt heutzutage leider viele Menschen, die ganz alleinstehend sind.
Wir haben also mit drei Generationen zusammen gewohnt, über 30 Jahre. Anstrengend. Für die Mittelgeneration ist es immer verdammt anstrengend. Wir mussten für die Alten sorgen, wir mussten für die Kinder sorgen. Man muss sehr kompromissbereit sein und Geduld muss man haben.
Das kommt auf die Familie an, je nachdem. Ich kenne Wohnformen, das ist hervorragend. Und bei manchen geht es überhaupt nicht. Früher hatte man eine Großfamilie, da ist man so aufgewachsen. Das funktioniert heute nicht mehr.
Ich glaube, wenn Menschen sich ungerecht behandelt fühlen, es gibt ja viele ältere Menschen, die dann denken, oh, ich werde ja ausgenutzt, weil die Jugend lässt nur ihre Kinder da so ungefähr. Also vielleicht, wenn die Menschen nicht ganz so sozial sind vielleicht, aber die werden wahrscheinlich in so ein Haus nicht ziehen, denke ich mal.
Und wenn das zum Beispiel noch eingegliedert ist an der Kindertagesstätte oder integriert ist mit alten Wohnungen und so weiter, also dass dann ein richtiger Austausch unter den Generationen stattfinden kann, ist es ein Ding für die Zukunft, würde ich sagen.
Ich bin selbst Architekt, wir planen sowas. Also wir planen das so, dass man zwar zusammen wohnt, aber nicht wie in einer WG eben in einem Badezimmer, sondern man kann zusammen wohnen, aber man hat auch diese Trennung, die wichtig ist, weil irgendwann geht man sich auf den Keks.
Man geht sich auf den Keks. Das ist das eine Modell, die WG, vielleicht mit einem Badezimmer. Wir reden heute Abend über das Thema Jung und Alt unter einem Dach. Wir klären gleich, was jung ist und was alt ist. Und wir fragen, wie klappt das mit dem Zusammenleben? Können Sie sich sowas vorstellen? Haben Sie eine Idee, vielleicht älter zu werden und das nicht alleine, sondern mit anderen unter einem Dach? Darüber wollen wir reden. Die Stimmen hat er gesammelt, die uns jetzt schon mal anregen mit den Inhalten Thomas Christes. Und wenn Sie anrufen möchten, dann wählen Sie die Nummer 0800 441 777. Andreas Berli sitzt in Hannover im Studio. Sie ist Referentin des Niedersachsenbüros mit dem schönen Namen Neues Wohnen im Alter. Was da neu ist, das klären wir noch. Aber vorher, Frau Berli, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Berli, wie wohnen Sie denn?
Ich wohne noch mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit meinen beiden Kindern in guter Nachbarschaft. Hoffe aber mal, wenn ich ein bisschen älter bin, die Kinder aus dem Haus sind, möchte ich auch sehr gerne in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt ziehen.
Mit Ihrem Mann gemeinsam?
Ja.
Mhm. Will der das auch?
Der ist dafür offen, ja.
Und ist das denn auch möglich, dass man als Paar in eine Gemeinschaft zieht? Da sind Sie ja immer gleich als Paar so ein mächtiger Faktor.
Nein, das ist eigentlich nicht so unsere Erfahrung. Wir haben ja Kontakt zu ganz vielen Wohnprojekten. Mhm. Da ist es eher so, dass schon die alleinstehenden älteren Damen so die Mehrheit darstellen, aber es gibt durchaus auch Paare und in einem etwas größeren Wohnprojekt, sagen wir mal vielleicht mit 20 Wohneinheiten, bilden sich sowieso mit der Zeit kleinere Untergruppen, die bestimmte Unternehmungen gemeinsam machen.
Man hört schon, Sie haben Wohnprojekte einer bestimmten Form. Wir klären nachher mal die Begriffe, was es da alles gibt an Wohnprojekten.
Ja.
Annette Köppel ist Vorsitzende des Vereins Mobile e.V. und Leiterin eines Mehrgenerationenhauses in Pattensen. Guten Abend, Frau Köppel.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Auch Sie sitzen in Hannover. Frau Köppel, wie wohnen Sie zurzeit?
Ich wohne in einem Ortsteil von Pattensen, in einem kleinen Dorf mit 270 Einwohnern, gemeinsam mit meinem Mann. Unsere beiden erwachsenen Töchter sind aus dem Haus. Die eine wohnt im Nachbardorf, ist junge Mutter. Also die Kinderfamilie ist in der Nähe und die andere Tochter in Hannover, also auch nicht weit. Also wir haben kein Mehrgenerationenwohnen, aber durch die räumliche Nähe ist es doch schon so ein bisschen wie.
Also sind ein Mehrgenerationen, wenn man so will, ein Verbund, aber nicht unter einem Dach. Das heißt, sie kümmern sich um die Enkelkinder, damit die Tochter arbeiten kann?
Ja, die Töchter arbeiten noch nicht, weil die Kinder ganz klein sind, 6 und 3 Monate alt. Aber ich bin doch schon öfter eingebunden zur spontanen Hilfe und einfach um die Töchter auch mal und die Schwiegersöhne zu entlassen.
Gibt es bei Ihnen eine Fantasie, eine Idee wie bei Frau Berli, dass Sie sich sagen, wenn die dann alle mal älter sind, dann ziehe ich mit meinem Mann in eine Art, ja, ich nenne das jetzt mal so, Wohngemeinschaft oder in ein Miteinander?
Ja, wir haben auch diese Idee, wobei uns noch die Frage bewegt, ob wir auf dem Dorf wohnen bleiben wollen oder wieder eher zurück in die Großstadt ziehen wollen. Mhm. Aber prinzipiell ist bei uns schon auch der Gedanke da, nicht zu zweit zu wohnen, sondern ja, eventuell mit Freunden, mit befreundeten Paaren zusammen zu wohnen oder in ganz anderen Konstellationen, aber auf jeden Fall nicht alleine.
Dann sollten wir nachher nochmal besprechen, ob es solche Konstellationen auch im ländlichen Raum, wie es so schön heißt, gibt oder ob es so ist, was nur in der Stadt gibt, nämlich in Hamburg gibt es auch ein Wohnprojekt, so muss ich das nennen. Ingrid Lemp ist Bewohnerin des Wohnprojektes Max B. Das B klären wir gleich auf, steht für Max Brauer und das ist eine Straße in Hamburg, die Max-Brauer-Allee. Schönen guten Abend, Frau Lemp.
Einen schönen guten Abend.
Frau Lemp, wie wohnen Sie?
Ich wohne, wie Sie gerade sagten, in dem Wohnbauprojekt Max B. Das sind 9 große Häuser, mitten in der Großstadt in der Schanze.
Und da sind viele Wohnungen in den Häusern. Würden Sie denn sagen, das ist ein Projekt, wo Jung und Alt zusammenleben oder ist es im Prinzip eine Ansammlung von Wohnungen?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Wir sind also Jung und Alt gemischt und das wollen wir auch so. Wir zum Beispiel im Haus, wir sind das kleinste Haus, sind 3 alte Frauen, alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter, 2, mhm. eine junge Familie mit Zwillingen.
Das gibt es ja in normalen Mietshäusern auch. Wo ist der Unterschied zu einem normalen Mietshaus, wo im ersten Stock der Vater lebt, im zweiten die ältere Dame, im dritten vielleicht eine alleinerziehende Mutter? Wo ist der Unterschied?
Der Unterschied ist einfach, dass wir uns wirklich als Gemeinschaft fühlen und es dankbar, das hat sich gestern Abend erst wieder erwiesen, haben wir zusammengesessen, miteinander, füreinander auch einfach da sind.
Was heißt das?
Wir haben einen Gemeinschaftsraum zum Beispiel, wo alle möglichen Veranstaltungen stattfinden, Geburtstage gefeiert werden. Und wenn Besuch kommt, so wie es gestern Abend war, dann finden wir uns dort zusammen und genießen die Gemeinschaft.
Ist das eine freiwillige Gemeinschaft oder gibt es, naja, Verpflichtung ist vielleicht zu streng, aber gibt es so eine innere Auflage, wir müssen uns als Gemeinschaft verstehen und deshalb sehen wir einander auch?
Zum Glück überhaupt nicht. Es ist ganz, ganz locker und hat sich so ergeben. Ich möchte mal dazu sagen, eine Gemeinschaft kann man nicht machen, die kann man sich nicht herholen. Sowas hat man oder man hat es nicht. Und wir sind alle miteinander dankbar, dass wir das haben dürfen.
Frau Köppel, Ihr Projekt heißt Mehrgenerationenhaus, das ist in Pattensen. Man könnte jetzt vermuten, wenn man Architekt ist, das ist ein Haus gebildet dafür, dass dort mehrere Generationen leben, aber das ist ein Irrtum, so ist es nicht.
Ja, genau. Der Begriff ist leider etwas irreführend, aber das, was wir machen, gibt es seit 2003 in Niedersachsen und 2006 bundesweit. Es sind vom Bundesfamilienministerium geförderte Häuser als generationenübergreifende Treffpunkte für eben Jung und Alt. Bei uns zum Beispiel ist im Haus eine Kindertagesstätte. Wir veranstalten Familienbildungskurse. Wir machen aber auch Demenzbetreuung. Bei uns im Haus haben jeden Tag einen offenen Treff, bei dem es Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee gibt für Jung und Alt. Also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sowohl Unterstützung in Anspruch zu nehmen in dem Haus für die Menschen, die im Umfeld wohnen, aber eben auch sich zu engagieren.
Das ist im Prinzip dann nichts anderes. Früher sagte man Gemeindezentrum. Ist das ähnlich?
Ja, so kann man das nennen. Es ist im Prinzip ein Knotenpunkt vor Ort, wo viele Fäden zusammenlaufen, wo wir organisieren das, was letztendlich in Pattensen gebraucht wird. Also orientieren uns stark an dem Bedarf und beziehen alle Generationen und die Bedarfe aller Generationen mit ein.
Wir reden heute Abend über Jung und Alt. Ich würde gerne mal in die Runde einmal rumfragen, was wir eigentlich unter Jung und was wir unter Alt verstehen, wenn wir das mal in Jahreszahlen ausdrücken. Frau Berli von dem Projekt oder von dem Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter, was ist für Sie Jung und was ist für Sie Alt?
Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Also jung sicherlich Kinder, junge Erwachsene. Bei Wohnprojekten sind es, denke ich, auch die Familien. Die jungen Leute, sagen dann die Älteren, wollen wir mit dabei haben.
Was ist denn jung? 40, 35?
Ich glaube, so Familien mit kleineren Kindern, das ist für die Mehrzahl der Leute noch jung. Mhm. Dann gibt es die meisten der Interessenten, die zum Beispiel bei uns sich beraten lassen, sind in so Lebensumbruchsituationen. Die Kinder sind aus dem Haus oder man geht in Rente und dann ist man schon älter und überlegt, wie möchte ich denn den Rest meines Lebens verbringen? Möchte ich alleine wohnen, so wie Frau Köppel das eben auch gesagt hat, oder möchte ich eben doch mich noch mal umschauen und vielleicht finde ich noch Menschen, mit denen ich etwas näher zusammen wohnen kann, auch wenn ich sie vorher vielleicht nicht kannte, mit denen wir aber gute Beziehungen aufbauen und wo wir nachher ein gutes Netz haben, auf das wir uns auch im Alter verlassen können.
Frage ich mal Frau Köppel vom Verein Mobile mit dem Mehrgenerationenhaus, was ist für Sie jung? Wie alt ist jung und wie alt ist alt?
Jung, klassisch jung und alt kann man sagen, jung sind die kleinen Kinder und alt sind die Senioren im Haus. Das ist mal so das klassische Bild der zum Beispiel Vorleseoma, die in der Kindertagesstätte kleinen Kindern was vorliest. Das ist so das klassische Bild von alt-jung, aber ich glaube, es ist ja auch eine Sache der Perspektive. Also die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die wir im Haus haben, die haben aus ihrer Perspektive sicherlich auch schon den Gedanken, dass wenn man eben 50 ist, dass man dann zur, vorsichtig gesagt, älteren Generation gehört. Aber da liegen ja auch schon Welten zwischen. Mhm. Und von daher, ja, die Übergänge sind fließend, glaube ich, und hängen auch von der jeweiligen Lebenssituation ab. Aber prinzipiell würde ich auch sagen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familie mit kleinen Kindern, das ist eher so die junge Seite, okay. Und alles jenseits.
Ich frage mal Frau Lemm von Wohnprojekt Max B. in Hamburg. Wo würden Sie sagen, hört es bei Ihnen auf, wenn wir mal ans Alter denken, wann sind die nicht mehr jung und wann gehören sie zu den Alten?
Also ich kann bei uns nur eindeutig sagen, sowas an die 70 ist und älter, das ist eben alt. Dann gibt es das Alter dazwischen, genau 50, wo die Kinder so halb erwachsen sind. Und dann gibt es natürlich auch die jungen Familien mit kleinen Kindern.
Und was überwiegt denn bei Ihnen von den Generationen, vom Alter her?
Also ich möchte mal sagen, die Mittelklasse.
So 50 plus?
Ja, das stimmt auch nicht so ganz. Also eher etwas drunter.
Gut, wir reden nachher nochmal, was die Jungen erwarten und was die Älteren sich wünschen in so einer Konstellation. Sie hören es, wir reden heute Abend über die Frage Jung und Alt unter einem Dach oder zusammenleben oder miteinander leben. Das reicht von der Wohngemeinschaft mit einem Badezimmer bis hin zu Projekten, wo jeder seinen abgeschlossenen Raum, seine Wohnung hat und man trifft sich halt, weil man eine Gemeinschaft ist oder man hilft einander. 0800 441777, wenn Sie so etwas erwägen oder in solch einer Situation leben oder sagen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dann rufen Sie uns an. Liane Launhardt aus Wedemach. Guten Abend, Frau Launhardt.
Schönen guten Abend in die Runde. Ich möchte gern meine äußerst positive Erfahrung mit dem Leben im Mehrgenerationenhaus Ihnen sagen. Mhm. Ich habe als junge Frau in ein solches Haus eingeheiratet, mit Schwiegermutter, Großmutter meines Mannes und zwei Kindern. Und das hat wunderbar funktioniert. Vor allen Dingen war es meinem Mann und mir möglich, vollberuflich tätig zu sein. Und nicht nur vollberuflich, sondern eigentlich darüber hinaus, also richtige Karriereplanung mit entsprechendem Erfolg, häufigen Abwesenheiten und so weiter. Und das wäre nie möglich gewesen ohne dieses Mehrgenerationenhaus.
Wer hat sich um die Kinder gekümmert? Wer wurde dann?
Zunächst beide, die Schwiegermutter und die Oma. Und dann die Schwiegermutter alleine, als die Oma verstorben war.
Ja.
und das hat wunderbar funktioniert. Die Kinder sind heute noch dankbar, dass die Großmutter das Sagen hatte und nicht die strengeren Eltern. Was das betrifft, wir waren natürlich für die Kinder immer erreichbar, wenn sie uns brauchten. Aber wir konnten uns darauf verlassen, dass alles seinen Weg ging und konnten, wie gesagt, selbst beruflich hervorragend vorankommen.
Das heißt, lassen Sie mich kurz dazwischen, Frau Launet, das heißt, die Oma und die Schwiegermutter hat sich gekümmert, die haben praktisch auf die Kinder aufgepasst. Was war denn, ich sag das mal so, die Gegenleistung für die Oma und die Schwiegermutter, was haben die denn gekriegt?
Die volle Liebe der Kinder, mehr wollten sie auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Natürlich völlige finanzielle Unabhängigkeit, die wir gewährleistet haben.
Wie groß war das für das Haus? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ich möchte das noch erläutern. Meine Schwiegermutter hatte nämlich aus Gründen, die jetzt zu weit führen würden, so gut wie keine Krankenversicherung, war aber später auf sehr kostenintensive Behandlungen angewiesen. Und das haben natürlich wir übernommen. Mhm. Also zu dem Punkt, was hatte wer davon? Mhm. Sie wollten was fragen?
Ich wollte fragen, sind Sie manchmal eifersüchtig, dass die Kinder gesagt haben, Oma ist aber viel netter als Mutti?
Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Das gab es nicht. Das gab's
nein,
nicht.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich meine, das sagen sie mir ja jetzt erst mehr. Heute und sagen, dass sie dafür dankbar waren.
Und wer war der Chef im Haus?
Ich glaube, ich. Mein Mann war immer sehr nachsichtig mit den Kindern.
Und ich meine jetzt Chef im Gesamthaus. Also wer hat da dieses Register, also die Regierung gehabt, so Schwiegermutter?
Da gab es einen Familienrat.
Wie ging es dazu?
Ich glaube, ganz demokratisch.
Wann hat es mal geknirscht? Wann gab es mal Funken?
Eigentlich nicht.
Das klingt wunderbar, Frau Launert. Was ist draus geworden?
Ja, ich habe vor kurzem leider nun dieses Haus verkaufen müssen, weil die Kinder sind weit entfernt. Enkel gibt es nicht. Und mit der Vermietung war ich ehrlich gesagt also immer mehr an meinen Grenzen. Und bin in mein eigenes Elternhaus zurückgezogen. Ein kleines Haus.
Das ist ein Schritt aus der Gemeinschaft in, sagen Sie, leben Sie jetzt alleine?
Ja. Mein Mann ist schon verstorben vor einiger Zeit. Und dann war das auch nicht mehr so schwierig, dieses Haus dann jetzt aufzugeben, nachdem klar war, dass die Kinder nicht dahin zurück können.
Wie geht's Ihnen mit dem Schritt aus der Gemeinschaft jetzt plötzlich alleine?
Das ist nicht mehr so plötzlich. Wie gesagt, mein Mann ist schon vor einiger Zeit verstorben. Und ich war ja dann in dem alten Mehrgenerationenhaus auch schon allein.
Ja.
Also das ist nicht so schlimm. Ich bin auch nicht so allein, ich habe Haustiere und so, das ist nicht so schlimm.
Ich höre schon, Sie kommen damit klar mit dem Alleinleben.
Ja, ich komme gut damit klar. Nur, ich wollte hervorheben, dass nach meiner Ansicht die Politik gar nicht ermisst, welches Potenzial in solchen Mehrgenerationenhäusern stecken kann. Denn Großeltern und Urgroßeltern sind ja heute noch total fit. Und die sind, soweit ich das beurteilen kann, in meinem Umkreis dankbar, wenn sie sich ein bisschen mehr um die Enkel kümmern dürfen.
Genau, und die Eltern sind dankbar, wenn sie den Babysitter oder die Kita oder was weiß ich sparen.
Ja, ja. Naja, sparen, die kann es ja trotzdem geben. Aber dennoch ist die Sicherheit da. Es ist im Zweifel immer wer zu Hause und es kann nie ein Notfall eintreten, dergestalt, ich muss beruflich alles stehen und liegen lassen, muss mich kümmern.
Ja, Frau Landert, ich würde gerne das Stichwort Politik aufgreifen, was Sie in die Runde geworfen haben. Denn Frau Berli sitzt in Hannover, Referentin vom Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter. Hinter neuem Wohnen im Alter, was steckt denn hinter neu? Ist da der Begriff, verbirgt sich da auch die Politik im Sinne von, da gibt es Potenzial, da gibt es Möglichkeiten, das müssen wir ausschöpfen zwischen den Generationen?
Ja, auch. Zunächst mal heißt neue Wohnform, dass man selbstbestimmt und selbstständig möglichst lange wohnt und auch gemeinschaftlich. Selbstbestimmt in dem Sinne, dass sich in normalen gemeinschaftlichen Wohnprojekten die Menschen vorher zusammenfinden, sich vorher als Gruppe formieren und dann über diesen Planungsprozess hinweg als feste Gruppe zusammenwachsen, sich dann entweder als Wohnungseigentümer zusammentun oder sich einen Investor suchen, der für sie plant und baut. Und die Idee ist eben, sich vorher kennenzulernen und sich dann sehr stark aufeinander verlassen zu können, ein tragfähiges soziales Netz zu erhalten, mit dem man dann wirklich gut alt werden kann. Das war, glaube ich, eben auch das Stichwort. Frau Lornert sagte, dass die Kinder weit weg sind, es gibt keine Enkel. Und das ist, denke ich, genau der Grund, weshalb heutzutage sehr viele Menschen zu uns kommen, um eben nicht mehr allein zu wohnen, um wieder vielleicht mit Kindern zusammen zu wohnen, auch wenn die Enkel weit weg sind, und dann in so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit mehreren Generationen auch zu ziehen.
Wenn Sie sagen, da findet sich dann eine Gruppe, die beschließt, wir wollen das miteinander machen, und dann wird praktisch die Wohnform oder das Haus oder die Wohnung gefunden. Mhm. Wie schwierig ist es denn, wie viele Menschen müssen sich da verständigen?
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir raten denjenigen, die sich das wünschen, sich erstmal in einer kleinen Kerngruppe zusammenzutun, vielleicht 5, vielleicht 6 oder 7 Personen, da die Eckpunkte festzulegen, wo wollen wir wohnen, in der Stadt oder auf dem Land, in welchem Gebiet, soll es eine Eigentumsform sein, soll es ein Mietwohnprojekt werden. Und wenn diese Eckpunkte fertig sind, wenn das ausdiskutiert ist, dann erst die weiteren Mitstreiter zu suchen.
Hm. Welche Altersgruppen kommen denn da zusammen? Ich kann mir vorstellen, das sind Menschen, die haben vielleicht Geld zurückgelegt oder haben die Möglichkeit, sowas zu machen. Oder sind da auch wirklich junge Familien, die sich mit Älteren zusammensetzen und sagen, wir machen das jetzt?
Meistens sind die Initiatoren ältere Frauen. Die sind wirklich diejenigen, die in der Regel zusammenkommen, sind auch manchmal bei Herren mit dabei. Die überlegen sich den Startpunkt sozusagen und überlegen auch, wollen wir mit jüngeren Menschen, mit Kindern zusammenziehen oder nicht. Denn es ist durchaus auch ein sehr individueller Wunsch. Wir kennen auch Gruppen, die sich ganz bewusst nur unter sich bleiben. Mhm. Aber wenn dann diese Startgruppe da ist, dann suchen die sich noch mehrere Mitstreiter, und es ist manchmal gar nicht so leicht, junge Familien mit dazu zu bekommen. Denn Sie können sich vorstellen, wenn Sie Kinder haben und die sind vielleicht 4 und die kommen in 2 Jahren zur Schule, müssen Sie genau wissen, wo sie wohnen. Und das ist manchmal bei diesen Gruppen, wenn die noch kein Grundstück haben, wenn die noch nicht wissen, ob sie einen Investor bekommen, dann ist da noch keine Perspektive. Und manche Gruppe muss einfach, man muss ein bisschen abwarten können, vielleicht den Platz frei halten. Und wenn dann feststeht, wo das Grundstück ist, was es kosten wird, dann kommen in der Regel auch die Familien.
Wer ist denn dann der Kapitän solch einer Gruppe?
Den gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich am Anfang 2, 3 Personen, die so als Lokomotive vorangehen, die das Ganze auf den Weg bringen, die initiieren. Und es wird auch später in der Gruppe immer Menschen geben, die sich stärker einbringen, die sich weniger stark einbringen. Aber alles, was Richtung Entscheidungsfindung geht, muss vorher sehr genau abgesprochen werden. Mhm.
Frau Lemp, wie ist das bei Ihnen in dem Wohnprojekt Max B? Wir haben vorhin gehört, aus dem Familienhaushalt, da haben die Schwiegermutter und die Oma hat geholfen, damit die Eltern arbeiten gehen können. Ist das bei Ihnen in Ihrem Projekt auch möglich?
Also wir haben eine Familie da, die wohnt auf einem Stockwerk. Das sind junge Leute mit Zwillingen, und da wohnt auf der anderen Seite die Oma. Und die ist natürlich immer da für die Kinder auch.
Die muss nur übers Treppenhaus gehen sozusagen.
Noch nicht mal übers Treppenhaus. Sie braucht mal, das ist auf demselben Flur. Das ist also eine ganze Seltenheit, möchte ich mal dazu sagen.
Wollte ich gerade sagen, gibt es noch eine familiäre Bande. Gibt es das denn auch ohne Familienverknüpfung, dass es also Ältere gibt, die sagen, wir passen heute auf eure Kinder auf, damit ihr arbeiten gehen könnt?
Würde es ganz bestimmt geben, wenn wir danach gefragt würden. Aber eigentlich hat es das bis jetzt noch nicht gegeben.
Und wo ist denn für Sie der Vorteil dieses Projekts für jeden Einzelnen, wenn es heißt, wir leben zusammen, sind eine Gemeinschaft? Was ist der Vorteil?
Dass wir erleben, wie die Kinder wachsen. Wir sind jetzt zum Beispiel, Max B. ist jetzt 10 Jahre alt. Die Kinder waren alle klein, wie wir einzogen. Jetzt sind es zum großen Teil junge Leute. Das zu beobachten, ist für mich als ältere Frau einfach eine wunderschöne Sache. Mhm.
Haben Sie Kontakt zu den kleinen Kindern gehabt?
Ja.
Was haben Sie mit denen gemacht?
Wir haben Spiele gemacht, zum Beispiel kriegt jedes, und das ist heute noch so, jedes zum Geburtstag von den Kindern eine Karte, die von allen Bewohnern unterschrieben wird. Ich backe einen Kuchen, die kleinen Kinder kriegen einen großen Luftballon dazu, die größeren Kinder kriegen irgendeine andere Kleinigkeit. Solche Dinge. Ich habe aber zum Beispiel auch Nachhilfeunterricht gemacht für Schönschreiben oder für Englisch, oder man passt mal irgendwie auf eins, auch ganz spontan. Jeder weiß, dass er an jede Tür klopfen kann, und das ist einfach gut.
Haben Sie schon mal geklopft und haben um Hilfe gebeten?
Ja.
In welcher Situation? Wenn Sie das sagen mögen.
Ja, also jetzt einfach, wenn irgendwas im Haushalt fehlt.
Ja, ich habe kein Ei oder so.
Ich habe kein Ei, ich habe keinen Zucker und solche Sachen.
Ja.
Nicht neulich kam aber eins von den damals kleinen Kindern, jetzt wunderhübsche junge Frau an und brauchte einen Flipchart. Ich hatte zufällig sowas.
Mhm.
Nicht? Und dann hat sie damit in ihrer Schule Einsen gemacht. Sowas macht einen glücklich.
Wunderbar. Frau Röwer wartet in Hildesheim. Frau Röwer, geben Sie mir noch eine Minute bitte, denn ich würde, wenn Frau Köppel vom Mehrgenerationenhaus auch zu diesem Punkt fragen, ist es bei Ihnen auch so, dass Hilfestellung geleistet wird unter den Generationen, die sich in ihrem Haus treffen, nicht dort wohnen, aber miteinander Zeit verbringen? Ist das ein Aspekt, die gegenseitige Hilfe?
Ja, ein Aspekt ist in jedem Fall die gegenseitige Hilfe. Wir vermitteln zum Beispiel Wunschgroßeltern. Das heißt, wenn eine Familie mit kleinen Kindern, die keine eigenen Großeltern in der Nähe haben oder keine Kontakte zu den Großeltern haben, wenn die gerne Kontakt zu Älteren aufnehmen möchten, dann vermitteln wir sogenannte Wunschgroßeltern, die dann zum Beispiel einmal in der Woche die Kinder dieser fremden Familie betreuen.
Mhm.
Wir vermitteln auch zum Beispiel Hilfe, wenn jemand, wir haben eine Köchin, die bei uns jeden Tag frisch kocht und wir hatten den Fall, dass eine Frau im Krankenhaus war und ihr Mann sich nicht allein versorgen konnte, also haben wir dann über Nachbarschaftshilfe dann das Essen dort jeden Tag angeliefert. Also das sind so kleine Beispiele, wie wir als Haus Hilfe organisieren, die nicht immer nur generationenübergreifend ist, aber vielfach eben schon. Und ich würde gerne so dieses Stichwort Liebe der Kinder nochmal aufgreifen, weil ich das einen ganz, ganz schönen Begriff fand. Das ist unsere Erfahrung, dass besonders die Kinder besonders gern mit den älteren und alten Menschen zusammen sind und dass sie wirklich diejenigen sind, die das größte Stein im Brett haben bei den Kindern. Und einfach die Kinder auf diesen Unterschied zwischen der eigenen Elterngeneration und der Großelterngeneration merken. Es sind andere Umgehensweisen und die mögen Kinder einfach gern. Und das ist das, was die Kinder den Älteren und Alten, wenn sie denn zum Beispiel bei uns auch ehrenamtlich Kinderbetreuung machen, zurückgeben.
So, jetzt muss ich schauen, Frau Röwer, ich habe einen Fehler gemacht. Sie müssen noch einen Moment warten, denn vor Ihnen war Jan Helge Heinrich aus Rantrum am Telefon und er wartet schon ein wenig länger. Deshalb erstmal guten Abend, Herr Heinrich.
Guten Abend zusammen.
Sie haben das Wort aus dem Auto, wie ich höre.
Ja, genau. Das ist, warten Sie mal einen kurzen Moment. Sie hören mich jetzt besser.
Ja, und Sie sind rechts ran gefahren oder was haben Sie gemacht?
Ja, genau. Ich bin da mal rechts ran gefahren, so ein bisschen den Feldweg rein. Ich komme gerade von meiner Arbeit aus Dänemark. Also habe ein bisschen langeren Heimweg gerade gehabt.
Ihrer Stimmlage nach zu urteilen, sind Sie noch keine 50.
Nein, ich gehöre noch zur 86er Generation, Tschernobyl, wie man immer so schön sagt.
Tschernobyl, schön. Wir reden heute Abend über die Frage Jung und Alt unter einem Dach. Was hat Sie bewogen anzurufen?
Weil bei mir ist das fast so, dass wir alle unter einem Dach wohnen, weil meine Eltern haben damals ein neues Haus gebaut, ein Doppelhaus, weil sie wussten, dass wir Kinder ja irgendwann mal ausziehen wollen. Und da ich ja noch nicht verheiratet bin und eigentlich noch als Single bin, konnte ich oben mir die Wohnung nehmen, die komplett eingerichtet ist, so wie ich das haben wollte. Und unten haben halt meine Eltern das alles eingerichtet, so wie sie das gerne haben wollen. Die Ironie dabei ist, dass meine Schwestern, ich habe drei Stück, die wohnen keine 100 Meter von mir entfernt. Also meine eine Schwester, die wohnt im alten Haus, was wir früher gehabt haben. Das haben sie renoviert mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Meine zweitälteste Schwester, die wohnt ein paar hundert Meter weiter mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Und meine älteste Schwester, die wohnt auch noch mal ein paar hundert Meter entfernt. Also wir wohnen eigentlich alle auf einem Fleck. Und ich sehe das so, dass das der neue Generationenhaushalt ist.
Mhm.
Es ist nicht mehr so, dass alle in einem Haus wohnen, sondern dass alle mehr verteilt wohnen im gleichen Ort zum Beispiel oder in der gleichen Gemeinde, aber dass da trotzdem immer noch diese Großfamilie zusammenhält. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester hat arbeitet und mein Schwager arbeitet und die schicken einfach meine Nichte und meinen Neffe, die kommen dann zu uns rüber zum Mittagessen und auch für Hausaufgaben und wir unternehmen auch mal was zusammen. Also wenn ich da bin oder meine Mutter macht das dann, wenn sie da ist. Also unsere Familie ist praktisch gesehen aufgeteilt auf verschiedenen Häusern, weil sie da sagen, das ist unser Reich, das gestalten wir, aber wir bleiben trotzdem zusammen.
Ist das ein Zufall oder hat das irgendjemand von der Familie im Hintergrund geplant, die Fäden gezogen, dass sie beieinander bleiben?
Ich glaube eher, dass es hat halt auch mit der Erziehung zu tun. Also mein Vater, also meine Schwester, meine jüngste Schwester, die ist zum Beispiel studieren gewesen. Sie war in Berlin, Potsdam, Lörrach, also in ganz Deutschland querbeet und ist dann wieder zurückgekommen. Mhm. Genauso war es mit meiner ältesten Schwester. Sie hat in Pinneberg gearbeitet und jetzt ist sie auch wieder zurückgekommen zu uns. Mein Vater, als er noch gelebt hat, sagt, ich muss irgendwas richtig gemacht haben bei der Erziehung bei uns, weil ich war auch 2 Jahre weg und bin auch wieder gekommen, weil alle meine Kinder kommen zu mir zurück. Ich muss irgendwas gut gemacht haben.
Heinrich, kennen Sie denn so ein Gefühl von Sehnsucht nach Familie?
Das kenne ich sehr gut. Als ich diese 2 Jahre in Baden-Württemberg gearbeitet habe, ging es mir, also von der Arbeit her war es in Ordnung, aber vom rein Zusammengefühl, es hat mir immer etwas gefehlt. Und das habe ich gemerkt, wenn ich Urlaub wieder bei meiner Familie gemacht habe. Mhm. Da habe ich gemerkt, scheiße, das fehlt mir. Mir fehlt meine Familie, mir fehlt das Umfeld, was ich kenne, meine Schwestern, meine Nichten, meine Neffen. Also das habe ich gemerkt, das fehlt mir. Mhm. Und deswegen war ich froh immer, dass ich wieder zurück bin und dass ich dann auch halt hier oben in Norddeutschland wieder von meiner Arbeit eine Arbeitsstelle gefunden habe.
Lassen Sie sich mal eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen frech ist und Ihnen womöglich nicht gefallen wird. Aber kann es sein, dass Ihnen manchmal auch die Eltern auf die Nerven gehen und Sie stehen plötzlich vor der Tür und sagen, Junge, wir wollten nur mal kurz gucken?
Ja, das gibt es. Also manchmal liege ich mich da auch im Zoff mit meiner Mutter. Ne, aber dann kommt auch wieder der Moment so, ach scheiße, was sollte das? Und dann gehen wir auch meistens aufeinander zu und dann sprechen wir nochmal in Ruhe, mhm. weil das meistens ja so ein Streitgespräch gewesen und dann ist man natürlich aufgebraust. Mhm. Und dann fährt man nach 1-2 Stunden fährt man wieder runter und dann geht man nochmal zusammen und redet nochmal in Ruhe und dann geht das eigentlich.
Haben Sie haben Sie in Ihrer Familie denn so Regeln aufgestellt, wir lassen einander zufrieden, aber überfallartige Besuche gibt's nicht?
Nö,
das läuft so.
Das läuft so. Also wenn man eine Familie hat, dann läuft das so. Mhm. Man merkt, okay, der braucht jetzt seine Ruhe, den lasse ich jetzt in Ruhe. Ne? Mhm. Man ruft dann kurz mal an, wie geht es dir? Und das war's dann, obwohl wir nur ein paar hundert Meter entfernt wohnen.
Ich höre, Herr Heinrich, Sie würden da niemals wegziehen, ne?
Ich würde niemals wegziehen, nee.
Und wenn es eine Frau gibt, die dann sagt, ich will das nicht da in dem Clan leben?
Dann ist es ja von mir aus, dann muss ich sehen, ist das diese Beziehung wert? Also wenn meine zukünftige Frau dann sagt, du musst da jetzt weg, ne? Aber dann sage ich, okay, aber dann nur, wenn wir in der Nähe, also wir müssen nicht im gleichen Ort, sondern ein paar Orte weiter können wir wohnen, aber wenn wir in der Nähe bleiben.
Okay, gut. Ne? Heinrich, vielen Dank für diese wunderbare Familiengeschichte. Jetzt fahren Sie vorsichtig nach Hause, es ist schon spät und grüßen Sie Ihre Mutter. Ja? Tschüss, Herr Heinrich. Wir haben das Wort Familiensehnsucht ist gefallen. Frau Köppel, im Mehrgenerationenhaus, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen, die Alten und die Jungen, die da zusammenkommen, dass es da so ein, sag mal, so ein Geist gibt, wie wir hätten doch gern so ein Familiengefühl?
Ja, besonders bei den Älteren und besonders bei den Älteren, die sich bei uns engagieren, ist das spürbar, dass es die Sehnsucht ist, zu Hause nicht allein zu sein, unter Menschen zu sein, mit Kindern auch was zu machen und ein Stück Alltag, generationenübergreifenden Alltag zu leben. Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall spürbar. Bei den Familien mit kleinen Kindern, die zu uns kommen, merkt man es auch, aber ich würde sagen, es ist nicht ganz so stark ausgeprägt. Aber in einzelnen Situationen kommt es doch durch, dass ja, junge Familien einfach merken, eben was ich schon sagte, wie die Kinder anders auf die Eltern reagieren und dann ja, vielleicht auch eigene Kindheitserinnerungen vorkommen und dann schon so ein Stück weit vielleicht Sehnsucht auch geweckt wird.
Wie ist das bei Ihnen im Wohnprojekt Max B., Frau Lemp? Gibt es da so, wenn Sie das so mal spüren oder Erlebnisse haben, das Gefühl von, wir würden gern eine Familie haben und wir wollen hier eine Familie bilden in unserem Wohnprojekt?
Nein, also ich habe nicht den Eindruck. Man freut sich einfach an der Gemeinschaft. Also dieser Familiengedanke, ich glaube nicht, dass der bei uns ist. Mhm. Aber die Gemeinschaft stark zu halten. Das ja.
Ja.
Übrigens ist das auch nicht nur bei uns im Haus. Es sind ja 9 Häuser. Mhm. Und wir haben natürlich auch zu den anderen Häusern Kontakt.
Ne? Welche Rolle spielt die Angst, ich vereinsame womöglich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in einem anderen Stadtteil und schließe mich deshalb solch einem Projekt an?
Weniger, habe ich den Eindruck bei uns.
Ja.
Ich hab nicht den Eindruck, dass das überhaupt ein Gedanke ist. Es ist wahrscheinlich dadurch ganz anders, weil das Projekt eigentlich durch die Architektin zu dieser Gemeinschaft, Wohngemeinschaft geworden ist. Indem sie nämlich ganz anders, wie es üblich ist, mit den Menschen diesen Komplex zusammengebaut hat. Mit unendlich vielen Sitzungen und wir kannten uns eben schon in der Bauzeit untereinander und freuten uns dann, wie es so weit war, wie wir einziehen konnten. Und das hat eigentlich diesen starken Gemeinschaftsgedanken gebracht.
Ganz kurz, können Sie als Nicht-Architektin sagen, was hat die Architektin gemacht, dass man miteinander Gemeinschaft erlebt?
Durch die vielen Sitzungen, durch die vielen Treffen, durch die vielen Entscheidungen, die wir alle zusammengefällt haben.
Ich meinte
haben.
Das jetzt wirklich räumlich. Hat sie räumlich was bedacht?
Nein, wie soll ich das verstehen?
Gibt es ein Forum, gibt es einen gemeinsamen...
Das haben wir hinterher wieder gemacht. Wir haben, weil wir diese Gemeinschaft so schätzten, haben wir uns gesagt, das gehört auch gepflegt, das ist ein hohes Gut und haben jetzt wieder ein sogenanntes Max-B-Forum, wo wir uns alle Häuser einmal im Monat treffen, um die Dinge zu besprechen, die gerade anliegen.
Wir reden heute Abend in der Redezeit auf NDR Info über das Zusammenleben. Und wir haben gelernt, nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern vielleicht auch zwischen ganz Jung, mittlerer Generation und dann die Älteren. Und wir fragen, wie klappt das? Kann das klappen? Welche Modelle gibt es? Wenn Sie eine Idee haben, eine Erfahrung, 08000 441 777. Jetzt Carmen Röver aus Hildesheim. Guten Abend, Frau Röver.
Ja, guten Abend. Ja, ich habe schon gesagt, ich war verheiratet mit einem Mann, der war 20 Jahre jünger als ich. Und das war sehr gut. Der ist leider ganz plötzlich gestorben. Das war dann nicht so gut. Und bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich jetzt wieder alleine lebe, ich habe zwar viele Kontakte, ich mache auch sehr viel und bin aktiv, aber ich möchte doch in eine Wohngemeinschaft. Und da ist es mir wichtig, zum Beispiel, dass ich bin jetzt 64 und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie im Alter komisch werde oder da sind so, weiß ich auch nicht, so Sachen, wo jetzt ein Außenstehender das merkt, dass ich vielleicht Demenz habe oder so, dass mir das gesagt wird, weil alleine merkt man das ja nicht. Ne?
Frau Röver, ich finde Sie haben einen mutigen Gedanken, Sie sagen, Sie wollen in eine Wohngemeinschaft. Haben Sie da schon was unternommen, eine zu finden?
Ja, ich habe also mal inseriert, dass ich eine Wohngemeinschaft gründen möchte, aber das war dann bis auf einige Telefonate, hat es nicht so geklappt. Also da haben dann Leute für ihre Eltern angerufen und so. Nein. Also das war nicht so das Ding. Es ist auch für mich ein bisschen kompliziert, denke ich mal, weil ich nicht so klassisch bin, sage ich mal.
Was heißt, was meinen Sie mit klassisch?
Naja, ich bin nicht so, eigentlich so meinem Alter entsprechend, würde ich mal sagen.
Sondern? Was heißt das, wenn Sie das sagen?
Ja, ich bin flippiger oder so.
Okay, gut. Das nehmen wir mal so hin, was immer das heißt, Frau Röver. Aber Sie sprechen zwei Punkte an, die wir klären können in dieser Runde. Frau Berli vom Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter. Da taucht die Frage auf, Frau Röver, wenn das jemand möchte mit 60 oder älter oder 50 plus, wie schafft er es alleine, jemanden zu finden, der vielleicht die Idee teilt oder sogar mehrere zu finden?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist es eigentlich erstmal vielleicht im Freundes- oder Bekanntenkreis zu schauen, ob es vielleicht 2, 3 Menschen gibt, die ähnliche Gedanken haben oder man hat vielleicht schon langjährige Freunde, mit denen man sich das vorstellen könnte, um da so eine kleine Startgruppe zu haben. Wenn man das nicht hat, geht es aber auch. Es gibt im Internet verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren, welche Gruppen es schon gibt. Da sind bundesweite Portale, wie zum Beispiel das Wohnprojekteportal, wo sich Gruppen eintragen können und sagen können, was sie vorhaben, die Eckpunkte darlegen und dann hoffen, dass Menschen sich für sie entscheiden. Mhm. Man kann aber auch als Einzelperson dort einen Wohnwunsch eintragen. Und genauso auch bei dem Forum Gemeinschaftliches Wohnen, das ist einer der beiden Träger des Niedersachsenbüros, bei dem ich arbeite. Dort gibt es auf der Internetseite fgw-ev.de auch eine sogenannte Projektbörse. Auch dort kann man einen Wohnwunsch einstellen oder wenn man schon eine Gruppe ist, sagen, wir wollen das und das und wer macht mit. Das also, ist möglich.
Da gibt es Möglichkeiten, das zu finden. Der zweite Aspekt, den Frau Röwe angesprochen hat, Frau Lemp, das würde ich Sie gern fragen. Wenn man in die Lage kommt, gesundheitlich nähert sich die Pflege oder es zeichnet sich eine Demenz ab, wie ist das in Ihrem Wohnprojekt? Hilft man sich dann gegenseitig oder tritt dann der Fall ein, den jeder andere auch im normalen Wohnumfeld erlebt?
Ich möchte sagen, ja, eher eigentlich das. Also ja. Man hilft sich natürlich zunächst mal, nicht, aber das ist nicht das Ziel, dass das auf Dauer gehen würde.
Dass man, sagen wir mal, jemanden pflegt oder jemanden zum Arzt fährt oder eine Pflege übernimmt, das ist nicht das
Nein,
Modell.
Nein, das ist eigentlich nicht angedacht. Mhm. Meine, wir haben ja zum Beispiel wir haben ja auch ein Haus mit psychisch Kranken dabei. Da haben wir zum Beispiel ganz großen Kontakt und helfen dort auch und haben vor allen Dingen immer ein offenes Ohr und die besuchen uns und sprechen mit uns über ihre Probleme und wir pflegen deren Tiere und so weiter und so fort. Aber eine Pflegemaßnahme auf Dauer ist eigentlich nicht angesagt.
Frau Köppel, im sogenannten Mehrgenerationenhaus, für die Hörer nochmal erklärt, es ist kein Haus, wo mehrere Generationen leben, sondern dort treffen sich unterschiedliche Generationen. Kommen zu Ihnen auch Menschen, wie das eben Frau Röwer beschrieben hat, die schon spüren, na, ich komme in ein Alter, da merkt man, ich werde dement oder habe schon ein Leiden. Kommen die Menschen auch zu Ihnen?
Es kommen überwiegend Menschen zu uns, wenn sie zum Beispiel merken, eben, dass sie sich einsam fühlen oder sie werden auch teilweise von ihren Hausärzten an uns weiterempfohlen, zum Beispiel bei Depressionen. Demenzkranke oder Menschen, die einfach merken, dass sie in dem Bereich nicht mehr so fit sind, werden eher von ihren Angehörigen dann zu uns gebracht in ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot, das zwei Vormittage in der Woche bei uns stattfindet. Das sind dann schon eher die Angehörigen, die das initiieren. Mhm. Aber diejenigen, die von sich aus kommen, einfach weil sie unter Menschen sein wollen oder Hilfe brauchen, die gibt es auf jeden Fall.
Und da können Sie dann auch weiter vermitteln oder diese Menschen erst einmal in Anführungsstrichen auffangen?
Ja, wir machen das so. Wir haben eine Kollegin, die die Ehrenamtlichen koordiniert und die auch sozusagen die erste Ansprechpartnerin und Gastgeberin-Frau bei uns im Haus ist, die dann, wenn jemand kommt, sich mit dem oder derjenigen erstmal zusammensetzt und erstmal guckt, warum kommt die Person zu uns, was möchte sie, wie sind ihre Wünsche, wie sind ihre Bedarfe. Und dann wird geguckt, braucht der oder diejenige Hilfe. Oder möchte der oder diejenige sich engagieren und damit sich im Haus einbringen und letztendlich darüber auch Hilfe bekommt.
Thomas Meyer aus Ludwigslust hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Meyer.
Ja, guten Abend, hallo.
Sie sitzen auch im Auto, oder?
Nee, ich bin gerade zu Hause angekommen.
Ah, gut, dann sind wir auf der sicheren Seite. Was heißt zu Hause genau. Angekommen? Was erwartet Sie da?
Ja, das ist ein Bauernhaus auf dem Lande, wo halt meine Familie auch schon seit Generationen einfach zusammenwohnt, im Mehrgenerationenhaus. Da bin ich auch aufgewachsen. Also für mich war das immer völlig normal, mit Oma, Opa, mit den Eltern, mit den Geschwistern in meinem Haus zu leben. Und wenn man dann abends von der Schule oder nachmittags von der Schule gekommen ist, haben dann die Großeltern immer auch Aufgaben gehabt, haben auf einen gewartet und auch ein Stück weit auch uns erzogen. Ja. Das war das, was uns erwartet hat. Und heute ist es immer noch so. Ich wohne jetzt mit meiner Frau hier. Meine Eltern sind hier. Wir haben noch keine Kinder. und leben halt dieses Modell weiterhin.
Wenn Sie sagen, noch keine Kinder und Sie fantasieren einmal, Sie haben Kinder, haben Sie dann schon Ihre Eltern, sprich Oma und Opa, eingeplant? Gedanklich?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja das, was das Konzept halt auch ausmacht. Und das ist halt ein Riesenvorteil, wenn man arbeiten ist, denn wenn jetzt die Elterngeneration quasi auch die Erziehung der Kinder, vielleicht nicht immer so, wie man das selbst gern möchte, aber so wie ich das bei mir erlebt habe, man ist halt so ein Stück weit auch mit den Werten der Großelterngeneration aufgewachsen und hatte natürlich auch immer in einem Spannungsfeld gelebt. Also man hat halt schon gemerkt, dass die Eltern und Großeltern nicht immer einer Meinung waren. Da musste man sich irgendwo auch einigen, musste Kompromisse finden. Jeder hat natürlich in so einem Konstrukt auch seine Aufgabe. Die Mittelgeneration, ich sag mal, ist am Arbeiten, sorgt dafür, dass alles rundherum in Ordnung ist, dass der Hof in Ordnung ist, dass Geld rankommt. Die Großelterngeneration hat sicherlich auch dann wichtige Aufgaben, ist teilweise auch mal noch am Arbeiten, sorgt dann aber auch schon für die Kinder. Und die Kindergeneration hat sicherlich dann auch Aufgaben. Und was ich für mich gemerkt habe, dass halt die Toleranzgrenze einfach viel, viel höher ist und dass ich jetzt auch im Beruf merke, wenn ich Teams führe, mit Mitarbeitern auch arbeite, dass man da schon eine ganze Menge auch mitgekriegt hat in so einem Mehrgenerationenhaushalt, was das dann jetzt auch wieder hilft. Ja.
Weil man sich gegenseitig auch einigen muss, weil man immer sich verständigen muss.
Man muss sich einigen, also da ist nichts mit bockig sein oder mit harte Linie fahren, also die Kommunikation oder immer wieder der Wille und der Zwang, auf den anderen zuzugehen, eine Lösung zu finden, genau das braucht man ja. Also das braucht man auch, um erfolgreich zu arbeiten.
Herr Mayer, wir haben vorhin die Hörerin Frau Röver gehabt, die befürchtete, wie ist das eigentlich, wenn ich älter werde? Wie ist das bei Ihnen in Ihrer Familienkonstellation, wenn die Eltern jetzt pflegebedürftig werden oder es zeichnet sich eine Demenz ab? Sind Sie als Sohn dann bereit zu sagen, ihr bleibt im Haus?
Ja, also das ist erstmal der Plan. Wir frotzeln immer rum. Sei lieb zu uns, ansonsten kommst du ins Altersheim. Ja? aber letztendlich ist das schon ein Stück weit weit hinter. Also ich habe einen Ort weiter, wo meine Großmutter wohnt, die war schwer krank, ist zu Hause gepflegt worden und wir sind uns als Familie einig, wäre sie nicht zu Hause gepflegt worden, wo auch die Tochter dann auch zu Hause war die ganze Zeit, die Großmutter gepflegt hat, dann wäre sie heute nicht mehr da, weil einfach die Intensität des eigenen Umfeld einfach einen viel schöneren Lebensabend mit sich bringt. Und ich würde es wahrscheinlich nicht alleine hinkriegen, meine Eltern zu pflegen, müsste man sicherlich auch einen Pflegedienst nutzen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kommt es da nicht in Frage, dass die irgendwo dann auch in einem Altersheim leben, sondern solange sie können, haben sie eine Aufgabe hier und man unterstützt sich gegenseitig. Und wenn die Pflege wirklich notwendig ist, dann würde man sich sicherlich Hilfe holen. Aber der Wohnort, sag mal, der wird mir hier.
Wir haben zu Beginn der Sendung in der Umfrage einen Hörer oder eine Hörerin gehört, die hat gesagt, die mittlere Generation hat die meiste Arbeit, weil sie muss sich einerseits, hat sie die Kinder, andererseits sind dann noch die Eltern, um die man sich vielleicht auch kümmern muss und dann muss man noch arbeiten. Herr Mayer, haben Sie manchmal das Gefühl von, boah, das ist mir jetzt zu viel?
Ja, also absolut. Und der Reflex, der ist einfach zu sagen, Mensch, wie einfach wäre das jetzt in Hamburg mit meiner Frau eine Wohnung zu haben und den ganzen Ballast nicht zu haben. Man könnte viel mehr auch individuell planen, das wäre viel einfacher. Auf der anderen Seite würde natürlich eine ganze Menge fehlen. Und genau das Gefühl hat man und ich kann gut nachvollziehen, wie viele sagen, Mehrgenerationenhaushalt ist nichts für mich, genau aus dem Grund, weil zum jetzigen Zeitpunkt wäre es für mich auch deutlich einfacher, irgendwo woanders zu sein. Warum bleibe ich hier? Weil ich einfach auch weiß, wenn es halt wirklich schwierig wird, es im Beruf nicht klappt, wenn es woanders nicht gut klappt, wenn man Beziehungsthemen hat, dieses familiäre Umfeld, das stützt man ja auch wieder. Mhm. Und das ist halt das, was man, wenn es gut läuft, natürlich nicht sieht, erst dann, wenn es halt schwierig wird. Mhm.
Das ist ein Netz für Sie.
Ja, absolut. Mhm.
Herr Mayer, danke, dass Sie angerufen haben. Ihnen einen schönen Abend. Frau Köppel, als Vorsitzende des Vereins Mobile, das Wort Netz, ist ein Mehrgenerationenhaus auch eine Art Netz für Menschen, die einander nicht kennen, aber hoffen, ich bin eine Masche eines Netzes in Ihrem Haus?
Ja, das ist der Grundgedanke des Mehrgenerationenhauses, so wie wir das leben. Es, unserer Meinung nach müssen Netzwerke vor Ort einfach neu geknüpft werden. Pattensen als Beispiel ist eine Stadt in der Nähe von Hannover, Viele junge Familien ziehen dort raus, wohnen in Neubaugebieten und sie haben alle keine Netzwerke vor Ort, weil sie nicht aus Pattensen kommen, sondern aus dem Umland von Hannover oder weiter weg. Mhm. Und wir versuchen eben genau diese Netzwerke wiederherzustellen, dass wir Menschen zusammenbringen, die im Alltag sonst nichts miteinander zu tun hätten.
Frau Lemm vom Wohnprojekt Max B. in Hamburg, würden Sie sich als ein Netz verstehen, wo gegenseitig für Zusammenhalt gesorgt wird?
Ja, das ist hier also genau auch ein Thema, denn wir sind ja alles Familien, die von sonst vorher zugezogen sind, sich vorher nicht kannten und genau ganz stark dieses Netzwerk bejahen.
Können Sie sagen, was das Netz zusammenhält?
Das gegenseitige Vertrauen, dass man einfach weiß, jeder ist eigentlich für den anderen da. Man kann einen wirklich an jede Tür klopfen. Das ist, glaube ich, dieses ganz starke Empfinden.
Robert Geipel aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Geipel. Ich sage Ihnen, es ist 10:05. Das heißt, wir können noch 5 Minuten miteinander reden. Ich bin gespannt auf Ihre Geschichte.
Guten Tag, ja. Hier ist Robert Geipel aus Oldenburg. Ich habe auch 3 Schwestern, bin allerdings nicht so jung. Ich bin 62. Bin verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, bei meinen Eltern zu wohnen. Ich liebe meine 3 Schwestern, ich liebe meine Mutter, die noch lebt. Aber ich muss den Hörer oder die Hörerin zitieren, die gesagt hat, es ist eine ganz schöne Verantwortung, wenn man Kinder hat, wenn man dann auch noch die Familie, also die Eltern hat. Ich hatte meinen Papa hier, ich war seinerzeit alleinerziehender Vater. Und ich weiß, was das für eine anstrengende Situation ist. Und der Hörer, der gerade gesprochen hat, hat ja auch gesagt, ich wäre gerne in Hamburg. Aber ich möchte auch dieser Verantwortung mich nicht wegstehlen. Ich genieße es. Ich bin mit 18 von zu Hause weggezogen. Und genieße eigentlich auch das, dass meine Kinder erwachsen sind. Und dass man auch eine gewisse Verantwortung nicht mehr hat. Ob ich jetzt unbedingt meine Enkel, die es noch nicht gibt, großziehen könnte, das ist die Situation, die es abhängig macht. Aber ich glaube, das wäre dann nur, weil es anders nicht geht und nicht, weil ich sage, ich brauche jetzt, damit ich Kinder sehe, die groß geworden sind. Das habe ich erlebt und genieße eigentlich mein Leben. Und ich glaube, die jungen Männer, die das so gut finden, die ja, ich weiß nicht, ob die sich überfordern.
Herr Geipel, ich habe eine Frage an Sie. Wie stellen Sie sich denn Ihr Leben mit 70, 75 vor? Wie würden Sie dann gerne wohnen?
Also ich wohne in einem großen Bauernhaus. Das ist eigentlich viel zu groß. Meine Mutter macht ein bisschen vor. Die wohnt zwar 400 Kilometer weit weg. Ich bin meinen Schwestern auch recht dankbar und habe auch ein schlechtes Gewissen, weil die wohnen dort in der Nähe, in Frankfurt. Wenn es ihr schlecht geht, dann haben wir uns abgewechselt. Ich war dann 2 Wochen von meinem Urlaub, habe sie gepflegt, bis wir eine Pflegerin, die mit im Haus gewohnt hat, gefunden haben, wo auch ein gutes Verhältnis zwischen denen war.
Ja, und meine Frage, ganz kurz, Herr Gabel, meine Frage, wenn Sie alt werden, wären Sie dann, könnten Sie sich vorstellen, allein zu leben oder bräuchten Sie jemanden in Ihrer Umgebung?
Lieber allein oder mit meiner Frau.
Gut, Herr Geipel, schön, dass Sie angerufen haben und wir haben noch ein anderes Licht auf diese Debatte geworfen, allein oder mehr Familien unter einem Dach. Zum Schluss der Runde würde ich gerne in die Runde fragen, Frau Berli, als Referentin vom Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter, ist das, worüber wir reden, mehrere Generationen zusammen? Glauben Sie, dass das ein Zukunftsprojekt ist oder bleibt das immer Experiment von wenigen?
Nein, ich denke schon, dass da die Zukunft hingeht. Frau Köppel sagte es schon, wir müssen die Netze vor Ort wieder knüpfen. Wir werden in 10, 15 Jahren unglaublich viele pflegebedürftige Menschen haben. Ich habe mal eine Zahl gelesen, dass in 15 Jahren jeder 4. Schulabgänger in die Pflege gehen müsste, wenn wir die Strukturen, wie wir sie jetzt haben, aufrechterhalten. Das heißt, es geht auch nur mit Ehrenamt. Es geht nur so, dass sich die Menschen gegenseitig unterstützen. Und dann ist es eigentlich fast egal, ob ich in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt lebe, was ja an sich eine gute Nachbarschaft ist, an sich ein tragfähiges soziales Netz, oder im ländlichen Raum, da wieder die Dörfer, die Menschen auf den Dörfern wieder näher zueinander zu bringen, organisierte Nachbarschaftshilfen aufzubauen, Gemeinschaft dort wieder aufzubauen, um sich da wieder mehr miteinander zu interessieren, sich ja für umeinander zu kümmern. Da muss es eigentlich hingehen, egal ob im Quartier, in der Stadt oder im ländlichen Raum oder im Wohnprojekt.
Das Stichwort heißt miteinander, umeinander kümmern. Vielen Dank, dass Sie da waren in Hannover und vielen Dank, Frau Lemp, dass Sie hier ins Studio nach Hamburg gekommen sind. Wir sprachen heute über das Thema Jung und Alt unter einem Dach, in welcher Form auch immer. Wie klappt das mit dem Zusammenleben von Generationen? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.